Leben zu sein scheint, dass jeder Mensch für das richtige Maß eine andere Meinung hat und dass wir alle unterschiedliche Meinungen haben. Und das auf einen Nenner zu bringen, ist das etwas schwierig sein.
Ich glaube auch gar nicht, dass man das auf einen Nenner bringen muss. Ja, ich nehme zwei kleine Beispiele, die ich schon mal angetippt habe. Essen und Kleidung. Ja? Also wir können hier ein Wochenendseminar machen, eine Tagung machen und festlegen, wie viel jemand essen soll, darf, muss, nicht? Wie viel sich jemand gönnen kann. Ist aussichtslos. Und genauso ist es bei Kleidung. Also ein Unterschied, ob jemand wie ich zu Hause am Schreibtisch sitzt und abends irgendwo hingeht und einen Vortrag hält. Oder ob jemand in einer Bank arbeitet, in einer Institution arbeitet mit Publikumsverkehr. Nicht? Da habe ich doch ganz andere Erwartungen, gesellschaftlich gesehen, andere Erwartungen, wie jemand sich gekleidet hat. Und da wäre es ja unsinnig, nun da Vorschriften zu machen, wie die Chinesen vor 30 Jahren, jeder läuft in so einem blauen Kittel rum und alles sehen gleich aus. Das ist es ja nicht. Sondern es geht in erster Linie nicht um äußerlich sichtbare Dinge, sondern um mein Verhältnis dazu. Und ich kann einen Top-Anzug tragen, wenn ich in einer gesellschaftlich herausragenden Funktion arbeite und kann trotzdem bescheiden sein. Und ich kann in Lumpen rumlaufen und trotzdem immer nur gucken, ach, das wäre schön und das würde ich mir wünschen und das wäre klasse. Ja? Es geht also eher um unser inneres Verhältnis zu den Dingen. Um das Brauchen von materiellen Gegenständen, Sinnesobjekten. Und da ist jede spirituelle Entwicklung darauf angelegt, freier zu werden von all den tausend Dingen, die man eigentlich bräuchte. Und wenn wir unsere Lebenssituation heute anschauen und einfach mal vergleichen mit der Lebenssituation der Menschen vor 2500 Jahren, ich würde fast wetten, dass die allermeisten von uns materiell gesehen besser gestellt sind als der Buddha damals. Ich würde genauso die Wette eingehen, dass 100% von uns, da bin ich jetzt wagemutig, ja, 100% von uns nicht so glücklich sind wie der Buddha damals. Ja. Also es ist keine Beziehung zwischen den materiellen Dingen, keine ursächliche Beziehung zwischen den materiellen Dingen und meinem inneren Wohlbefinden. Das ist immer eine Frage des Verhältnisses. Man ist reich, wenn man nichts braucht. Ja, das ist banal, aber wieso? Und man ist arm, wenn man viel braucht. Ja, denke immer an den Sokrates, der über den Markt lief und sagt, ach, wie schön, dass ich den ganzen Mist nicht brauche. Also er hat es auf Griechisch gesagt, ein bisschen höflicher, ja, aber das ist der Kern des. Guckt sich das an, wie schön, den ganzen Kram brauche ich nicht, herrlich. Ja. Das ist Reichtum. So. Und wenn man viel Geld verdient, aber noch mehr braucht, ist mein armer Teufel. Und da ist damit darauf hingewiesen, dass man diese Bedingungen, diese Beziehungen klärt. Und nicht von heute auf morgen sagen, okay, ich verschenke alles. Kommt nach Hause zu mir morgen, ich verschenke alles. Das wäre nicht Sinn und Zweck, weil das ja ein innerer Entwicklungsprozess ist. Von Loslassen, von Befreiung, von weniger brauchen. Und das dauert, das braucht seine Zeit. Aber wichtig soll sein, dass man weiß, in welche Richtung dieses orientiert, wo es hingeht.
Ja, manchmal kommt man da, sagen wir mal, so in Konflikte. Man sagt, also im Handel zum Beispiel, wenn man Produkte verkauft, da will man die natürlich für den höchstmöglichen Preis verkaufen, ja, und beste Leistung anbieten. Ja. Aber der, der es kauft, der sagt immer, das ist zu teuer, ich schaffe das nicht, kann es gar nicht bezahlen. So, das ist natürlich immer irgendwie so eine Bilanz und, oder sagen wir mal so eine Konfrontation. Also jetzt in dem buddhistischen Sinne müsst ihr dann sagen, okay, ja gut, ich sehe ein, ich kann es dir nicht leisten, ich gehe immer noch weiter runter mit dem Preis. Oder wie ist das zu verstehen? Weil mein Eintritt ist ja in dem Sinne, bestimmte, sagen wir mal, Profitabilitätsziele eines Unternehmens zu erreichen und damit entsprechend, ja, die Produkte so teuer wie möglich, geschickt wie möglich zu verkaufen. Ne? Aber da ist ja dann schon irgendwie so ein Konflikt. Ne?
Das ist definitiv so. Ja, und du musst ja auch in so einer Situation die eigenen Interessen nicht vergessen. Ich muss ja nicht sagen, ich habe was produziert, ich wollte nicht zahlen, komm, dann nimm's so. Nimm's einfach. Ja, mach einen schönen Tag. Ja. der Buddha lehrt immer wieder das Prinzip des Gebens und der Großzügigkeit. Aber mit Verstand. Ja? Was nützt es denn, wenn man sagt, ich gebe meine Produkte zum halben Preis oder zum Preis unter der Herstellungsmarge? Ja? Das nutzt doch nichts, weil dann spätestens nach 2 Monaten die Bude zu ist. Ja? Aber es ist doch ein Unterschied, ob du sagst, du, das sind meine Interessen. Also so viel muss es schon kosten. Oder ob du sagst, also das Produkt hat die Eigenschaften, kann das und das, und es ist falsch. Das ist ein Unterschied. Ja? Das eine ist, du willst deine Interessen vertreten, der andere auch, und da findet man sich irgendwo. Das hat ja nichts mit Betrug zu tun. Ja? Das sind 2 unterschiedliche Dimensionen. Das eine ist ja eben das Prinzip, ich will auf Kosten des anderen mich bereichern. Und ein anderes Prinzip habe ich in der Form noch nicht genannt oder so deutlich nicht benannt. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich mache mein Geschäft, um davon zu leben. Oder ob man sagt, ich habe meinen Laden, um jedes Jahr so und so viel beiseite zu tun. Ob ich das nun brauche oder nicht brauche, ist egal. Sondern der Profit an sich ist etwas. Nicht? Beim Buddha heißt es, man arbeitet für Gewinn um Gewinn. Das ist was anderes. Da kommst du in diese Spirale, wo sich Ökonomie verselbstständigt, wo sie nicht mehr die Funktion hat oder die Funktion erfüllt, Bedürfnisse zu befriedigen, sondern wo eine Eigendynamik entsteht, wo es nur noch um die Zahlen geht, egal was die negativen Wirkungen davon sind. Und da ist einfach die Erinnerung dran, Ursache und Wirkung, ja, man kann jetzt tolle Geschäfte machen. Wir haben ja jahrelang, wenn man unsere Ökonomie betrachtet, jahrelang tolle Geschäfte gemacht. Also Geschäfte in Anführungsstrichen. Was Konsum bedeutet, was unsere Bevölkerung nach dem Krieg konsumiert hat, ist unvorstellbar. Nur ich bin nicht sicher, ob wir alle Rechnungen dafür schon bezahlt haben. Ja, die Rechnungen, die sind noch im Umlauf. Nehmen wir das Klimaerwärmung, Umweltverschmutzung und. Ich glaube, dass da noch nicht alles offen ist, ja, welchen Preis wir dafür zahlen. Und deshalb der Hinweis, nicht, langfristig zu sehen, nicht jetzt auf den kurzfristigen Moment der Befriedigung hier und jetzt zu achten, sondern darauf zu achten, was hat denn meine Art ökonomischen Handels mit meinem Wohlstreben unterm Strich zu tun? Ist es kompatibel? Oder geht es mir momentan gut, im nächsten Jahr noch besser, übernächstes Jahr noch besser und irgendwann sozusagen aus der karmischen Gesetzmäßigkeit heraus habe ich das Nachsehen und sage mir, ach, hätte ich doch. Ja? Oder hätte ich doch besser nicht. Das sind, glaube ich, die Hinweise.
Einer. Wo würdest du denn in diesem System den Zins einordnen oder die Geldanlage? Das weiß nicht, ob man das unbedingt als eine ökonomische Handlung, doch das ist eine ökonomische Handlung schon, aber das ist keine Arbeit in dem genannten Sinne. Oder ist es vielleicht doch so, also es gibt ja Leute, die leben von den Zinsen, die ihr Kapital erwirtschaftet. Wie würdest du das einordnen?
Das ist eine verdammte Frage, muss ich sagen. Also, um es ehrlich zu sagen, ich wäre froh, wenn nicht. Ja? Aber ein Unterschied ist, ob in einem ökonomischen System bestimmte Standards herrschen. Ja? Also wenn du heute sagst, ich gehe mit meinem Geld zur Bank und gebe es auf die Sparbuch, gibt es noch, 0,3% oder sowas, berichtigt mich, wenn das falsch ist, dann ist das gesellschaftlicher Standard, ist sozusagen anerkannt. Ja? Also da hätte ich jetzt keine Skrupel zu sagen, das, was ich an Geld übrig habe, das lege ich da an und ja, die Inflation ist ja so und so mehr. Also verstehst du, in dem Bereich, wo man sagt, das ist Konsens, habe ich keine Skrupel. Aber wenn das dann anfängt, und da sind wir alle empfindlich auch dafür, wenn jemand sagt, du, wenn du bei mir investierst, 10% unterm Strich kommen raus. Ja? Warum passieren denn die ganzen Flops? Weil die Leute eben nicht mehr sagen, ich bin mit 3% zufrieden, sondern ich will mehr. So, und da wird es windig. Und wenn man nur von seinen Zinsen lebt, hat das gute karmische Ursachen, sonst würde das nicht funktionieren. Das ist zweifellos. Passiert ja nichts ohne Grund. Wenn jemand von seinen Zinsen leben kann, hat das Ursachen, positive Ursachen. Aber das sind auch Konten, die so geplündert werden. Wenn man nur auf Kosten von anderen lebt und vergisst zu arbeiten, dann ist dieses Konto irgendwann mal geplündert. Ja? Also um es in einem Satz zu sagen, wo gesellschaftlicher Konsens besteht, okay, wo das über die Norm, über die allgemeine Norm hinausgeht und Rachsucht und Gier dahinter steht, nein. Ich meine, wir können uns heute hier im 20. und 21. Jahrhundert ja keine Ökonomie neu erfinden. Wir sind ja alle in eine bestimmte Lage, in eine bestimmte Situation hineingeboren und müssen da leben. Ja, wir können uns ja nichts jetzt extra aussuchen. Aber innerhalb der vorgefundenen Situation gibt es sehr unterschiedliche Spielräume. Und da sage ich immer, die Spielräume, die uns zur Verfügung stehen, so auszunutzen, so zu nutzen, wie sie den ethischen Maßstäben entsprechen. Mehr kann ich nicht sagen. Das kann für jeden, sieht für jeden anders aus. Lang.
Da gibt es also nicht so eine direkte Zuordnung wie im Islam, dass keine Zinsgeschäfte überhaupt gewollt sind.
Ist mir nicht begegnet, ja. Wir werden ja öfter sehen, dass der Buddha in vielen Fällen nicht konkret wird, sondern Richtlinien angibt, Prinzipien. Und wir sind aufgefordert zu gucken, was sagen uns die Prinzipien für meine Lebenssituation. So. Und da gibt es die zwei Grundprinzipien des Nehmens oder des Gebens. Und jede Spiritualität empfiehlt, Geben ist sozusagen wertvoller als Nehmen. Mehr ist nicht gesagt. Und das zweite ist deine Bedürftigkeit, wie hoch die ist. Diese beiden Prinzipien zusammen sind individuell. Unsere Bedürfnisse unterscheiden sich und unsere inneren Haltungen zu den Dingen unterscheiden sich. Und da geht es darum, Schritt für Schritt die Spielräume zu erweitern, die wir haben. Nichts übers Knie zu brechen und sagen, jetzt erfinden wir die ideale Ökonomie. Wird nicht funktionieren. Unsere Entscheidungsbereiche angucken und sehen, wie kann ich mich da entfalten und entwickeln.
Aber wie ist das denn jetzt, wenn ich das Geld auf dem Konto habe, von der Gesellschaft, wie du es genannt hast, angemessenen Standard und meinetwegen nur 0,3% auf dem Sparbuch das an Zinsen abwirft, aber ich eigentlich weiß, dass das bei einem Unternehmen ist oder bei einer Bank, die damit zum Beispiel über Waffengeschäfte oder sonstiges das Geld verdient. Also es ist doch ein Unterschied, ob ich mein Geld bei der Deutschen Bank liegen habe oder bei der Ökobank.
Ja, ich sprach von Spielräumen. Mhm. Das ist genauso ein Punkt. Man kann das Geld in Sparstrumpf tun und man kann gucken, wo investiere ich. Und das sind ja auch nur Spielräume. Mhm. Ja? Und das Problem ist heute oft, dass wir nicht wissen, wie verwickelt und vernestelt die einzelnen Unternehmen sind. Man hat einen guten Eindruck, aber weiß nicht, wofür Kredite vergeben wird. Aber man kann gucken, ob eine Bank sich aussucht, wo, weiß ich, Umweltprojekte unterstützt werden, wo bestimmte soziale Projekte unterstützt werden. Also das ist Spielräume. Ja. Muss ich kümmern. Ich meine, ich habe vorhin ein paar Tabuberufe genannt. Ja. Das ist einfach zu sagen, also verzichtet auf den Handel mit Gift. Ja, oder also es war überschaubar, also dann, die Berufssituation im alten Indien war überschaubar. Ja, abgesehen davon, dass damals die Leute nicht so einfachen Beruf ergreifen konnten wie wir. Die waren ja eher eingebunden in das Kastensystem, das hat sich über die Familie mehr tradiert. Aber wir haben ja heute ein Stück weit Entscheidungsspielraum, ob man Metzger werden will oder Künstler. So ein bisschen Spielraum ist da. Aber wir sind ja oft auch eingebunden in Situationen, wo eine Firma, ich sage jetzt mal, ich fantasiere, Kühlschränke baut und Teile für Panzer oder so. Ja? Das ist so. Und da wird es wird es schwierig. Aber da ist meine Empfehlung, in erster Linie mal zu gucken, wo habe ich die Möglichkeit, direkt Dinge richtig zu machen oder die fünf ethischen Grundregeln, die ich genannt habe, einzuhalten. Ja, auf das Feld gucken der unmittelbaren Begegnung mit anderen. Und wenn ich an einer Stelle stehe, wo ich unmittelbar Dinge tun muss, die andere schädigen, dann muss man über kurz oder lang die Reißleine ziehen. Aber all das mittelbar, das haben wir in dieser komplexen Situation nicht im Griff und nicht im Auge. Ich könnte mir fast keinen Beruf mehr vorstellen. Ich habe das neulich mal so ein bisschen bei mir überlegt. Welche Berufe könntest du dir denn vorstellen, die völlig in Ordnung sind, wo nicht irgendein Risiko ist? Ist mir fast nichts eingefallen. Ja? Selbst der Briefträger, der nur was austrägt, ja? Er weiß, was der da alles transportiert. Er weiß nicht, was da drin ist in diesen einzelnen Umschlägen. Vielleicht ein Töpfer noch. Ja? Er sagt, ich mache eine Tasse, und aus der Tasse trinkst du deinen Tee, was ist da schlimm dabei? Ja, sowas vielleicht. Aber die meisten von uns sind nicht Töpfer, sondern sind in Zusammenhängen, die sie nicht im Letzten durchschauen. Aber sie durchschauen eher, wie handle ich jetzt im Umgang mit anderen Menschen? Erzeuge ich mehr Leid oder minimiere ich Leid? Da kann man schon was tun. Und mein Merkposten für mich ist immer, Verhalten schafft Verhältnisse. Ja? Wir tun immer so, als seien die Dinge so gegeben, als seien sie da. In gewissem Sinne stimmt das, aber das sind ja alles Prozesse. Wir leben in einer Situation von Gewordenheit. Diese Gesellschaft hat sich nicht vom Himmel jetzt auf die Erde gesenkt und war da, sondern sie ist aus langfristigem, immer wiederholtem Verhalten entstanden. Und so wird sich das auch in die Zukunft weiterentwickeln. Und meine Behauptung ist, wer die ethischen Maßstäbe einhält, so gut es geht, sorgt dafür, dass aus diesem Verhalten langfristig andere Verhältnisse werden. Ja, das ist eine Geduldsfrage. Weil wir sind so verkeilt und so vernestelt und so eingebunden in diese festen Strukturen oder diese fest gewordenen Strukturen, dass so der Entschluss, ach, ab morgen bin ich ein lieber Mensch und mache alles richtig, ein schöner Entschluss ist, aber sich nicht unmittelbar umsetzt in andere gesellschaftliche Verhältnisse. So wie wir uns hineinbegeben haben über lange Zeit in diese Situation, so müssen wir uns auch wieder herausarbeiten. Da hilft sonst nichts. Und es ist auch das, sagen wir, Befriedigende daran, weil man sieht, es liegt in meiner Hand, die Dinge zu verändern. Sie sind nicht in Stein gemeißelt. Sie sind Gewordenheiten, die ständig im Fluss sind und ständig sich umstrukturieren. Hatte ich vergessen zu sagen, ist aber ein wichtiger Punkt. Unsere ökonomische Situation hat den meisten Menschen viel Zeit zur Verfügung gestellt. Ja? Also mehr, als es je der Fall war. Gucken wir uns die Zeit der beginnenden Industrialisierung an, wo die Menschen bis zum Umfallen gearbeitet haben. Ja? 7 Tage in der Woche und 16 Stunden am Tag und mehr. Also da war kein Spielraum, um klar zu denken. Da war nur ein bisschen Spielraum, ausruhen, bis es weitergeht. Und heute ist die Situation, dass wir alle relativ viel Urlaub haben, Wochenende frei haben. Also ich sage nicht, dass wir nicht belastet sind. Wir sind anders belastet, ja, dass wir uns da nicht missverstehen. Wir haben nicht sozusagen das Paradies. Aber wir haben, was unsere Zeitökonomie angeht, eine ganz andere Situation als je zuvor. Nur, was machen wir mit dieser freien Zeit? Ja, wir beschäftigen uns noch mehr. Wir strengen uns noch mehr an. Ja, wir treiben die Mühle noch mehr an. Klassisches Beispiel ist der Sonntag. Ja. Die christliche Kirche sagt immer, nutzt den Sonntag für die Kirche oder für euer Seelenheil oder wie sie es formuliert. Was macht der normale Mensch am Sonntag? Er gibt sich nicht seiner spirituellen Entwicklung hin, sondern setzt sich ins Auto und verstopft die Autobahn und fährt noch irgendwo hin, um sich was anzugucken und irgendein Restaurant zu besuchen oder irgendeine Vergnügung zu suchen. Ja. Das ist sozusagen mit einer Art von Entscheidung, die wir zu treffen haben, neben unserer materiellen Situation, die Zeitökonomie, so zu nutzen, dass wir ja, Zeit haben, um Dinge anders zu machen. Um unseren Geist mit anderen Themen zu beschäftigen. Man könnte ja meditieren. Man könnte ja einen Retreat machen. Man könnte ja mal ein Buch lesen. Man könnte ja irgendwas mal machen, was das Alltagsgetriebe nicht einfach nur fortsetzt, sondern so eine Art Alternative ist. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass ich hier ja schon mal über den Uposatha-Tag geredet habe. Manche haben das noch mit Schrecken in Erinnerung. Und das ist ja gerade der Tag in der Woche, wo es darum geht, weniger vom Äußeren, vom Sinnlichen zu leben, um mehr vom Inneren zu leben. Wenn man viel Zeit hat, wäre es theoretisch erlaubt, auch zweimal in der Woche einen Uposatha-Tag zu machen. Oder mehr seiner Freizeit einfach anderen Dingen zu widmen.
Was für Frage? Ich habe das nicht verstanden.
Es gibt in der alten buddhistischen Tradition eine Art Feiertag, das was bei uns der Sonntag christlich ist. Und im Westen ist der Uposatha. Das ist ein Tag besonderer innerer Übung. Man sagt so, heute geht es nicht raus, sondern heute geht es mal nach innen. Ja, also ein Übungstag, wo man mehr den Geist ernährt und weniger den Magen ernährt. Und im alten Asien war das traditionell so, dass da die Leute ins Kloster gegangen sind. Haben sich da eine Predigt angehört, haben sich gefreut, haben auch sicher ein bisschen Picknick oder sowas gemacht und sind dann nach Hause gegangen. Und für diesen Tag gibt es ein paar spezielle Regeln, zum Beispiel nach 12 Uhr Mittag nichts mehr zu essen, um auch zu zeigen, es geht auch ohne ständige Stopfen. Und stattdessen mehr so ein bisschen die geistige Auseinandersetzung, nicht mehr die Übung, das Innere zu reinigen, das Herz und den Geist zu reinigen. Uposatha heißt es. Kommt bald mal wieder dran. Ja. Laden.
Fällt aber nicht auch andersrum ein Schuh draus? Du hast ja kurz Konsumverzicht hingewiesen, ja, jetzt auf Uposatha. Aber ich kann mich erinnern, wenn wir meine Eltern was verboten haben, dann wollte ich das Recht haben. Jetzt Uposatha, Konsumverzicht. Also es ist nicht auch so möglich, man lebt das aus: Autos, Drogen, Alkohol. Dann kommt man zu den Sinnen und sagt, ist nicht anhalten. Also gibt es auch besser raus.
Laden, du bist gefährdet. Ja. Ich wundere mich, dass du nur regelmäßig kommst. Also er spricht aus seiner Vergangenheit, aber er zählt, er hat es trotzdem geschafft. Ja. Mit welchem Beispiel erkläre ich das? Da machen wir auch mal einen besonderen Abend zu. Was Sinnesfreude für Qualität haben. Ja? So, und ein gutes Beispiel, um das zu erklären, was du speziell gefragt hast, ist, Sinnesfreude nachgeben ist wie Salzwasser trinken. Also du hast im Grund gesagt, ja, wenn ich jetzt immer richtig drauf loslebe, dann merke ich doch am Ende, dass es nicht funktioniert. Ja, und kriegt dann die Kurve. Das Dumme ist doch, wir alle leben doch seit anfanglosen Zeiten und haben den ganzen Kram alle schon vorne, hinten, vor und zurück probiert und sind nie auf die Idee gekommen, es wird nicht funktionieren. Das Teuflische dabei ist doch, dass die Wünsche, die in uns sind, uns gerade die äußeren Dinge als verlockend erscheinen lassen. Da ist ja eben keine Klarheit, sondern der Wunsch, etwas haben zu wollen, zeigt uns doch die Dinge verlockt. So, und da sagt unser Geist immer, ja, diesmal hat es nicht geklappt. Also Stichwort, bei der nächsten Frau klappt es bestimmt. Ja, oder beim nächsten Mann. Das ist ein Grundprinzip. Oder beim nächsten Job, da wird es bestimmt gut. Oder wenn ich das Buch erst gelesen habe, dann ist klar. Oder wenn ich in der Stadt endlich mal lebe, dann lasse ich alles hinter mir. Also ich will damit sagen, das hat noch nie funktioniert, dass der Geist von sich aus gemerkt hat, das taucht nichts. Es sei denn, er hat diese Achtsamkeit in sich so weit entfaltet. Deshalb haben wir die Hinweise, die wir in allen Ecken da lesen, die Hinweise, Sinnlichkeit genießen ist wie Salzwasser trinken. Im Moment ist es angenehm, aber man kriegt nur noch mehr Durst damit. Und zum Prostatatag nochmal, da klingt in unseren Ohren immer ein bisschen schrill Verzicht. Ja? Weil wir uns denken, wir haben schon so wenig und dann sollen wir auf etwas verzichten, haben wir am Ende noch weniger. Das kann es doch wohl nicht sein, dass da die Empfehlung kommt, noch weniger Lebensfreude zu haben. Aber dieser Upasatha-Tag hat ja eine andere Dimension noch, sich nämlich an Dingen zu erfreuen, die jenseits von sinnlichem Genuss sind. Und da wird ein Schuh draus. Wenn ich etwas Besseres habe, nicht? Als Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ne? Wenn ich was Besseres habe, dann kann ich das weniger Gute doch lassen. Nur so funktioniert es. Es funktioniert nie, wenn man sagt, lasst alle eure Freuden sein. Lasst sie sein. Das geht nicht. Ja, aber wenn ihr merkt, es gibt etwas Besseres, dann fragt man sich, warum habe ich das die ganze Zeit gemacht? Wie konnte ich so doof sein? Bitte?
Man weiß es ja noch nicht, man ist ja nicht in dem Stadion.
Eben, und das ist der kritische Punkt. Wir sind jetzt weitgehend in einem Stadium, wo wir wissen, was angenehme Sinneskontakte, was es jetzt bringt. Da wissen wir, was wir in der Hand haben. Also wir haben den Spatz in der Hand. Und da kommt der Buddha und zeigt auf die Taube auf dem Dach und sagt, die Taube ist viel besser als der Spatz, lass ihn los. Und wir alle halten den Spatz fest und sagen, den habe ich wenigstens, da weiß ich wenigstens, was da dran ist, an den 3 Gramm. Ja? Die Taube ist da oben. Und ich sage, das ist genau deshalb der kritische Punkt, weil da in uns so etwas wie ein Grundvertrauen sein muss. A, die Taube gibt es wirklich und B, ich werde sie irgendwann einmal haben. Und man kann ja mit einer Hand nicht 2 Dinge gleichzeitig festhalten. Wenn man die Taube will, muss man den Spatz loslassen. So, und da braucht es das Grundvertrauen zu sagen, ich probiere es mal. Aber dieses Grundvertrauen wird ja sozusagen systematisch auch aufgebaut. Und jetzt sind wir wieder bei Ethik. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ethisches Verhalten ist eben nicht ein System von Einschränkungen. Du darfst nicht, du sollst nicht. So ein ethisches Verhalten verändert unser Inneres. Der Erwachte sagt, wer sich lange wirklich nach diesen Prinzipien richtet, wer die Silas einhält, wird eine überraschende Erfahrung machen. Es geht ihm von innen her besser. Ja? Wir alle haben die Erfahrung vielleicht nicht gemacht, weil wir da mal ein bisschen über die Stränge schlagen, da mal nicht ganz so richtig uns verhalten. Deshalb ist unser Inneres eher grau in grau. Und deshalb spricht der Buddha immer mal von der Freude der Vorwurfsfreiheit. Ja? Von der Situation, sich selbst sagen zu können, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Deutsch gesagt, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Das ist damit angedeutet. Das heißt, über ethisches Verhalten verändert sich unsere innere Empfindungssituation. Es wird heller, es wird leichter. Wir brauchen nicht dauernd Kompensation von außen, weil es hier innen dunkel ist, sondern da ist es schon heller. So, und je heller es ist, umso weniger brauche ich da von draußen. Also das ist sozusagen, die Taube flattert schon ein bisschen, ja, und kommt sozusagen in Richtung auf uns zugeflogen. Ethik. Und wenn du dann den Bereich der Meditation noch dazu nimmst, wo es ja auch möglich ist, zur inneren Erhellung und zur inneren Freude beizutragen, kommst du irgendwann zu dem Ergebnis, der Spatz ist nur ein Spatz. Ja? Und noch später kommst du zum Ergebnis, warum halte ich denn die Taube in der Hand? Lass sie doch fliegen. Mit freien Händen durch die Welt zu gehen, ohne Belastung durch die Welt zu gehen, ist doch noch einfacher. Ja? Soll sagen, Verzicht heißt nicht das, was bei Faust da heißt, nicht begehren, nein, entbehren sollst du, sollst entbehren. Ja? Sondern im Buddhistischen heißt es, ich habe was Besseres. Ich brauche es nicht mehr. Behalte es für dich. Ja? Das ist der Weg. Ein längerer Weg, aber funktioniert definitiv. Und jetzt sind wir nochmal bei Ökonomie. Ja? Was nutzt mir mein Reichtum, wenn ich den anderen beschissen habe? Ja? Da kann ich mir alles leisten, aber was wir nicht mitkriegen, dass jeder Akt, jeder negative Akt anderen gegenüber bei uns eine negative Spur hinterlässt. Jede Übertretung einer ethischen Regel heißt es hier dunkler machen, grauer machen, öder machen, schwerer machen, ja, unschön machen. Und da kann man sich ausrechnen, in welche Tiefen das sozusagen hineingeht. Und da können wir von außen her gar nichts mehr kompensieren, weil da einfach tote Hose ist.
Im Buddhismus sind wir ja aufgefordert, uns das Motiv immer zu betrachten, unseres Handelns. Nehmen wir mal an, ich will also mein Geld vermehren, achte aber nicht so darauf, ob das jetzt den höchsten ethischen Anforderungen entspricht, aber will mit diesem erwirtschafteten Geld vielleicht ein Waisenhaus in Haiti unterstützen oder in Kathmandu oder so. Heiligt dann der Zweck die Mittel sozusagen oder eben nicht?
Also ich bleibe im Bild, das Geld auf unrechtmäßige Weise erwerben, macht hier dunkel. Es zu geben, macht hell. Ja? So, und wie es in uns aussieht, bestimmt die Summe unserer positiven oder negativen Akte. Also wenn ich das ganze Leben lang ein Gauner war, habe ich das ganze Leben lang Körnchen für Körnchen, ja, dunklen Sand in mich hineingetan. Und wenn ich einmal ein Waisenhaus in Haiti unterstütze, habe ich vielleicht 7 helle Körnchen dazu getan. Verbessert das, ja, aber ein Sack voll dunkler Körner und 7 helle Körner kompensieren das nicht. Ich will das Prinzip andeuten. Das Ergebnis ist so eine Art karmische Mathematik, die ich nicht kenne, aber es ist eine innere Gesetzmäßigkeit. Ja? Weil jeder Akt, und da können wir sicher sein, jeder Akt im Denken, im Reden und Handeln hat nicht nur Folgen in der äußerlich sichtbaren Welt, sondern jeder Akt des Denkens, Redens und Handelns hinterlässt in mir eine Spur und macht ihn noch so winzig sein. Aber der Witz ist doch, dass wir in unserer Wachsituation permanent denken, permanent reden oder permanent handeln. Das heißt, wir sind immer dabei, dunkle oder helle Körnchen in uns anzusammeln. Und diese ethischen Prinzipien, die ich genannt habe und bezogen habe auf ökonomische Fragen, die sollen doch nur bedeuten, wer sich so verhält, ja, der sammelt bildhaft gesprochen helle Sandkörnchen, weiße Sandkörnchen an. Und irgendwann ist das so viel, dass es von innen strahlt und deshalb die Strahlkraft der äußeren Dinge, der sinnlichen Objekte nicht mehr groß ist. Und das ist die spirituelle Entwicklung, mehr zur inneren Erhellung beizutragen und überhaupt innere Erhellung zu haben, um damit unabhängiger zu werden von all den materiellen Dingen, die wir sonst für unser Glück brauchen. Geht es in die Richtung?
Ja, danke.
Und es kann immer auf diese Frage zurück, wenn man es jetzt im Extrem betrachtet, mit Robin Hood quasi. Man nimmt nur, um dann wieder geben zu können. Ist es dann trotzdem auch negativ? Oder ist es dann mit der positiven Motivation bereits angesammelt wird, um dann weiter zu kommen?
Ich erinnere an das Prinzip, ja, geben ist wunderbar, aber nur das, was man sich rechtmäßig erworben hat. So. Und Robin Hood gibt ja etwas, was ihm nicht gehört. Das heißt, er gibt mit der rechten Hand und hat es vorher mit der linken Hand genommen. Ich sage jetzt mal einfach ausgedrückt 0-0. Ja? Aber wenn er dann den reichen Ritter, der da vorbeireitet, auch noch erschießt, ja? Dann wird es natürlich eng, weil dann kann er alles geben, aber er hat Leben genommen. Ja? Da gibt er 3 Pluspunkte, gut geschrieben, karmisch, aber 100 Minuspunkte für den Mord. Ja? Also geben ist wunderbar, aber nur das, was man selbst hat. Und wo kriegt man es her? Wenn man es entweder selbst geschenkt bekommt, dann hat man es rechtmäßig erworben. Oder wenn man sich das durch Arbeit erwirbt. Also die Motivation, das ist sicher richtig. Ja? Man darf nicht auf die äußeren Dinge allein achten. Und wenn ein Gönner nur etwas für Haiti spendet, um in der Zeitung zu stehen, ja? 5 Pluspunkte für die Spende und 10 Minuspunkte, weil Eitelkeit das Motiv ist, aber nicht wirklich das geben wollen. Ne?
Ich habe andersrum gedacht, ich bin arbeitslos und wenn ich jetzt zum Aldi gehe und kaufe mir da irgendwelche preiswerten Klamotten oder Bäcki, dann weiß ich, wo die herkommen, wie die hergestellt werden in der Regel, habe aber kaum eine Wahl, was anderes zu kaufen. Ja. Und da mache ich mir jetzt keinen großen Kopf, sondern ich versuche so viel zu kaufen, wie ich einfach nur brauche. Mehr geht nicht. Und ich kann es nicht besser machen. Und das ist aber immer, manchmal wird es schwierig. Sobald ich mehr verdiene, muss ich dann nur anders meine Klamotten kaufen.
Ja, wir haben uns verstrickt. Wir sind in einer Lebenssituation, wo es an allen Ecken Konflikte gibt. Mhm. Und die sind auch nicht vom Himmel gefallen. Nee. Wir haben uns da hinein verstrickt und es geht einen Weg heraus. Und wenn man jetzt, das ist wichtig, wenn man in bestimmten Situationen falsch handelt, weil man gezwungen ist, falsch zu handeln, dann ist es wichtig, dass man wenigstens den Maßstab des richtigen Verhaltens nicht aus dem Blick verliert. Nicht? Man macht manchmal was falsch, sagt, ich weiß, dass es falsch ist, aber im Moment kann ich nicht anders. Dann ist zwar der Akt, der negative Akt vollzogen, aber die geistige Klarheit ist geblieben. Wenn ich das noch aufgebe, ja, wenn ich sozusagen mein Gewissen auch noch vergrabe, meinen klaren Blick auch noch vergrabe, verschleiere in den Vorhängen, dann fängt es erst wirklich an, kriminell zu werden, nicht kriminell im Anführungsstrichen, dann fängt es an, schwierig zu werden, weil dann mir jede Orientierung fehlt.
Eine Frage, gerade zu diesem Beispiel, wenn ich die Klamotten aber nicht kaufe, dann haben die verlierenden Kinder, die das verarbeitet haben, verlieren die auch gearbeitet und haben nichts zu essen.
Die Welt ist kompliziert. Ja. Die Welt ist kompliziert. Ich will sie hier nicht einfach machen. Und wir werden ein ganzes Leben lang immer solche Konflikte haben. Und deshalb sage ich immer, es ist wichtig, auch bei allem falschen Tun in der Praxis, wenigstens die klare Orientierung vor Augen zu haben, wo man hin will. Ja.
Ich finde ja diesen schönen Spruch, ja, sonst Arbeit wird nie perfekt. Also das trifft, finde ich, da eben auch zu. Einfach, das wird mir auch so klar, wenn ich das jetzt wieder höre, ja, also dass dieser Spruch einfach, also wir werden es nie hinkriegen, völlig ethisch einwandfreien Lebenswandel zu führen, wahrscheinlich, ja, mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, weil wir vielleicht auch bestimmte Verschwendungen gar nicht wahrnehmen, ja, also wir haben vielleicht unser Geld irgendwo und kapieren das gar nicht, dass es irgendwie was Negatives auslöst, zum Beispiel, oder wie die Sachen hergestellt sind, die Giftstoffe in den Lebensmitteln, in den Kleidungen zum Beispiel. Ja, und das ist so komplex, und ich denke so, also es wird einfach nie perfekt werden. Und es kann nur ein Ziel sein, möglichst das zu verändern, was man halt verändern kann.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den habe ich auch nicht deutlich genug herausgestrichen. Ökonomie bedeutet in einem gewissen Sinne so zu leben, dass das Leben vorangeht. Und es geht besser oder schlechter. Wie du sagst, nie perfekt. Und deshalb sagte ich am Anfang, buddhistische Spiritualität ist ein Weg nach innen. Es ist kein Weg der Weltverbesserung. Weil man an der Welt schrauben kann und drehen kann, aber ändert sich nicht prinzipiell. Ich habe das als Kind klar gemacht, wenn man so einen Fußball hat. Da. Ich stelle euch einen Fußball vor und da ist ein Loch drin, eine Beule. Und was machst du da als Bub? Du willst die Beule rausdrücken. Und es gelingt. Dann drehst du den Ball rum und ist die Beule auf der anderen Seite. So, dann drückst du da wieder. Du kannst machen, was du willst. Du kriegst diesen Ball nicht rund. Da ist ein Loch drin. Luft raus. Ja? Und ich sage ihm, im Samsara ist die Luft raus. Da ist eine Delle drin und die Delle kriegt man mit Drücken und Drehen nicht hin. Und deshalb ist nicht die erste Aufgabe, Welt zu verbessern. Wohl das zu tun, damit die Dinge glatt gehen. Aber nicht perfekt zu machen, sondern das, was wir Samsara nennen, zu transzendieren. Darüber hinaus was. Ja? Und das deutete ich vorhin an mit Spatz und Taube. Ja? Also wir halten an dem Spatz erstmal fest. Da ist der erste große Sprung. Wir entscheiden uns für ein ethisches Verhalten und kriegen dadurch die Taube. Jetzt haben wir wieder die Hände gebunden. Ja? Freiheit entsteht nur, wenn man auch die Taube loslässt. Das heißt, wenn man den ganzen samsarischen Ball mit Delle einfach auf den Müll tut, also transzendiert. Aber das ist noch nicht dran im Moment. Nur, dass wir auch hier die Perspektive im Auge haben. Wir können tun, was wir wollen. Am Ende bleibt die Delle immer im Ball drin. Und solange du den festhältst und dich damit beschäftigst, bist du fixiert auf das runde Ding. Und erst wenn du das Prinzip erkennst, du kannst dich auf den Kopf stellen, aber du änderst die Situation nicht, dann kannst du sagen, okay, was soll mir der Ball? Der macht mir keine Freude mehr. Okay, noch eine Frage, die, wenn unbeantwortet, lebensgefährdet ist. Nicht der Fall. Dann machen wir noch 5 Minuten Stille.